Ja, also ich meine, als Gestalter interessiere ich mich erstmal für die Gestaltung am Bauhaus natürlich. Und eine Sache, mit der wir uns immer beschäftigen, ist die Aktualisierung der Moderne eigentlich. Also Pläne herauszugreifen, die nicht realisiert werden konnten und die es lohnt, weiterzudenken. Ja, also die durch die Geschichte zum Abbruch kamen, das sagen wir mal gerne. Und da gibt es natürlich unglaublich viel zu entdecken. Und damit kommt man ja gar nicht drum herum, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, also dann ins Detail zu gehen. Und man ist ja in Weimar, ist man ja umgeben von, naja, schon so ein paar Bauhausspuren, ja, und ist also direkt in den Orten, wo das Bauhaus ja auch war. Und das ist dann eine gute Motivation.
Ja, oft ist es ja gerade das Interessante, wenn man an den Orten, an denen man selbst alltäglich ist, dann Spuren der Geschichte entdeckt. Du lebst in Berlin, arbeitest in Weimar und ich weiß, dass du auch immer mal in Dessau zu tun hattest. Das sind die Städte, wo jetzt gerade die Feierlichkeiten groß sind. Museen werden eröffnet. Es gibt eine Vielzahl von Veranstaltungen und so Sonderformate. Wie würdest denn du dieses Jubiläumsspektakel bewerten? Wie blickst du da drauf? Was ist deine Perspektive zu diesen Feierlichkeiten?
Naja, du hast es ja schon gewertet, indem du Spektakel gesagt hast. Ja, also ich würde eigentlich sagen, das ist ein Staatsakt. Also das gab es ja schon mal in den 60ern, wurde das Bauhaus quasi, Ulm wurde geschlossen, die Hochschule, die ich übrigens als ein Nachfolger eigentlich des Bauhauses sehe. Und zeitgleich wurde das Bauhaus als Exportschlager groß gemacht. Und das war schon damals, wurde sehr viel Geld, also glaube ich auch schon Millionen in Ausstellungen gesteckt, die dann wandern sollten, also um die Welt. Und das Bauhaus wurde also zu deutschem Kulturgut richtig ernannt. Und mit dem Staatsakt meine ich eigentlich auch noch, es ist ja nicht nur Weimar, Berlin, Dessau, sondern eigentlich die ganze Bundesrepublik feiert das gerade. Ja, das muss man ja auch sehen. Also überall in Thüringen gibt es halt noch Bauhausknödel, solche Sachen, aber auch Westdeutschland feiert. Ja, und da können wir also überall in Oldenburg oder im Museum, wir finden überall solche Ausstellungen. Und es reden ja Politiker zu den Eröffnungen. Also es ist eine wichtige Sache mal wieder. Und das ist natürlich, ist man immer auch ein bisschen skeptisch, weil es natürlich auch ideologisch aufgeladen ist. Und jeder Politiker, der dort spricht, bei den ganzen Eröffnungen zählt natürlich das, was Politiker machen müssen. Also die müssen ja Politik machen. Und dementsprechend wird das Bauhaus auch verschieden ausgelegt und verschieden dargestellt. Und das finde ich immer wieder interessant. Irgendwie bei der ganz großen Eröffnung, finde ich, gerät es ein bisschen so in die Belanglosigkeit. Aber gut, so kann sich jeder sein kleines Bauhaus bauen.
Jetzt bist du immer wieder auch zu verschiedenen Podiumsdiskussionen eingeladen worden, deshalb, weil du unter anderem auf eine Figur aufmerksam gemacht hast, die Figur Max Gebhardt, jemand, der Antifaschist gewesen ist, jemand, der verantwortlich gewesen ist für das Logo der antifaschistischen Aktion, jemand, der ein Bauhäusler gewesen ist. Und in diesem Zusammenhang stellt sich immer wieder die Frage, auch wenn man sich so eine Figur nimmt, wie politisch ist eigentlich das Bauhaus gewesen? Du hast kürzlich an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, wo genau diese Frage diskutiert worden ist. Du hast als sehr, sehr starken Punkt dort platziert, dass man die Geschichte des Nationalsozialismus und die Geschichte des Bauhauses zusammendenken muss, dass es eine Verbindung gibt und dass man das sehr ernst nehmen muss, ein Verhältnis von Bauhaus und Shoah. Was ist das Wichtige daran, auf diesen Zusammenhang hinzuweisen für dich?
Nun, also auch wie ich vorhin erwähnt habe, dass die Shoah auf der einen Seite natürlich die ganzen Ideen des Bauhauses zum Abbruch gebracht hat. Man muss dazu sagen, in der Sowjetunion sah es jetzt auch nicht so gut bestellt aus um die modernen Ideen. Und die Avantgarden, die ja wirklich sehr weit vernetzt waren und auch in die Sowjetunion reingewirkt haben und umgekehrt aus der Sowjetunion nach ganz Europa. Also diese Ideen wurden abgebrochen aber nicht nur das, sondern es sind natürlich, das liegt ja auch nahe, wir haben es jetzt gehört, Max Gebhardt war auch Antifaschist. Die Bauhäusler wurden auch ermordet und also 19, diese Zahl, das fand ich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass tatsächlich also 19 Bauhäuslerinnen aus den verschiedensten Gründen ermordet und in den Tod getrieben wurden und also direkt in Konzentrationslagern gestorben sind. Da gab es ja die verschiedensten Kategorien. Viele waren politisch. Das war natürlich ein Grund, ein Haftgrund. waren Juden, Jüdinnen oder tatsächlich auch homosexuell. Das soweit gibt es ja auch die Kategorie, also Rosa Winkel, Häftlinge. All das gab es und ich finde, das darf nicht vergessen werden, wenn man darüber spricht, wie das Bauhaus sich verbreitet hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass es vertrieben wurde überall und in die Welt gegangen ist. Und einige konnten eben nicht in die Welt gehen und auf die, finde ich, ist es wichtig hinzuweisen. Also die Leute, die dann Opfer wurden. Und das fehlte mir ein bisschen in diesem Jubiläumsjahr. Und in Weimar kommt das natürlich alles zusammen. Dort haben wir ja die Gedenkstätte Buchenwald, also das ehemalige Konzentrationslager. Und man ist damit konfrontiert und dort wird, vermute ich jetzt, alle Zeichen stehen da in die Richtung, dass das doch schon zusammen gedacht wird, langsam. Von daher finde ich diesen Impuls, den Weimar gerade aussendet, schon ganz spannend, ja.
Du hast gesagt, es ist wichtig, auf diese Figuren hinzuweisen, die eben nicht von Weimar, Dessau, Berlin aus in die Welt gehen konnten, die nicht fliehen konnten, sondern die eben bleiben mussten und Gefangene geworden sind und Opfer des Nationalsozialismus. Du hast jetzt an einer Broschüre mitgewirkt, an einem kleinen Heft, die eben auf solche Figuren hinweist. Und dazu gehört der Bauhäusler Franz Ehrlich, wo ich gerne mit dir zusammen einen Blick drauf werfen möchte. Franz Ehrlich ist ein Mechaniker gewesen aus Leipzig, also jemand, der eigentlich tatsächlich eher aus einem klassischen Arbeiterberuf kommt und der von da aber dann eben 1926 nach Dessau ans Bauhaus kommt, sich dort vorstellt bei Gropius und sagt, sehr selbstbewusst, wie ich das irgendwie so nachgelesen habe, der sagt, ich möchte Bauhäusler werden. Und das ist halt jemand, der dann tatsächlich am Bauhaus seinen Diplomabschluss gemacht hat in der plastischen Werkstatt am Bauhaus Dessau. Du hast jetzt dieses Heft mitgestaltet, da auch erstmal allgemein gefragt, was war für dich das Interessante an dieser Figur Franz Ehrlich? Was hat dich dazu veranlasst, da genauer hinzuschauen?
Nun, ja, also das Interessante ist, das Zitat, was du eben erwähnt hast, also dass er Bauhäusler werden möchte, da hat er noch dazu gesagt, ich möchte nicht Architekt, Formgestalter, Bildhauer, Maler oder Grafiker, sondern Bauhäusler werden. Und das finde ich, das fand ich schon so interessant, weil er wirklich, naja, genau das verkörpert hat, was man sich eigentlich auch unter vielen Bauhäusler und Bauhäuserinnen vorstellt, nämlich, dass er in sehr vielen Medien gearbeitet hat. Also er hat tatsächlich immer gemalt, Möbel entworfen und Architekt war er. Ja, also so ein Multitalent und hat bis hin, also Film, das hat er jetzt nicht gemacht, ich weiß nicht, ob er fotografieren konnte, so gut. Aber er war auch Schriftgestalter und das ist also das fand ich schon spannend, da so einen Blick drauf zu werfen. Also ein Multitalent. Ja. Ja, also da war ich fasziniert und ich wusste oft gar nicht, dass ich doch hier in Berlin auch von vielen Gebäuden, oder ja, viele sind es nicht, aber von Gebäuden umgeben bin, die von ihm stammen. Also da gibt es zum Beispiel das Funkhaus Berlin, wo ja jetzt auch wieder viele Konzerte stattfinden, ein sehr spannendes Gebäude. Aber auch in meiner Küche muss ich feststellen, da sind Möbel, die ich mir mal vom Sperrmüll geholt habe, die er eben auch Franz Ehrlich entworfen hat für die Werkstätten Hellerau. Nun, und direkt drauf gestoßen bin ich eigentlich in der Auseinandersetzung mit der Gedenkstätte Buchenwald, wo das Lagertor nämlich eine auffällige, sehr moderne Schrift aufweist und dieser Spruch, jedem das Seine, der ist also auch von Franz Ehrlich entworfen. Und so bin ich dann erstmals damit konfrontiert worden und wunderte mich, wie so eine moderne Schrift das Lagertor ziert. Da denkt man erstens, passt nicht zusammen. Das ist so die erste Verwunderung. Wenn man ins Detail geht, kann man vielleicht merken, dass natürlich der Faschismus auch, oder die Moderne ist faschismusfähig, sagen wir so rum. Also, ja.
Genau, diese Frage, wie das eigentlich zusammenpasst und was die Geschichte dahinter ist, die wollen wir gleich auch so ein bisschen aufdröseln. Ich finde es erstmal interessant, irgendwie so Parallelen festzustellen, weil wir ja auch schon über diesen Max Gebhardt gesprochen haben, der ja auch aus irgendwo von Deutschland dann nach Dessau kommt, ans Bauhaus und dann nach seinem Studium nach Berlin geht und dort versucht, in verschiedensten Berufen halt irgendwie zu wirken. Ähnlich bei Franz Ehrlich, der eben aus Leipzig nach Dessau kommt und dann eben auch nach Berlin geht und dort tätig wird. Eine weitere Parallele ist vielleicht, dass beide politisch aktiv waren und Kommunisten gewesen sind. Was kannst denn du zu politischen Aktivitäten von Franz Ehrlich sagen?
Nun, also der war in der schon ziemlich früh in Leipzig im Deutschen Metallarbeiterverband und in der Sozialistischen Arbeiterjugend. Später erst ist er in die KPD eingetreten oder erst Genau, der Kommunistische Jugendverband. Also das war jetzt, das waren, also einige Bauhäusler waren in solchen Gruppen engagiert oder Mitglied. Ja, also das weiß ich noch und ich habe jetzt nicht genau über seine Aktivitäten in Leipzig, also nicht genau die Flugblätter gefunden, die er verfasst hat, aber er hat damals auch für den Kommunistischen Jugendverband eben Flugblätter verfasst, ich glaube sogar auch gestaltet. Die waren dann aber auch schon illegal produziert. Das heißt, wir haben es hier nicht mit gestalterischen Glanzleistungen zu tun, sondern es ist unter Druck entstanden und davor wurde er auch letztendlich verurteilt, also wegen Hochverrates. Und hat sein Atelier zum Beispiel, das war auch ein Strafgrund, bereitgestellt für Produktion von Flugblättern und für Treffen vom Widerstand, genau, also im Untergrund bereits. Ja, das ist so erstmal das, was ich über sein politisches Engagement sagen kann. Er ist dann, der hatte ich erwähnt, verurteilt worden. Da kam noch hinzu, dass er, also strafverschärfend, so kann man in dem Urteil lesen, ist tatsächlich, dass er im Bauhaus studiert hat. Also das ist direkt aufgeführt worden. Naja, und dann ist er also erstmal ins Gefängnis gekommen. Und das kann man auch nachlesen, dass er sich schlecht gefühlt, also wegen schlechter Führung, kam er dann nach Buchenwald auch. Also er war da schon auch widerständig im Gefängnis. Hat aber auch im Gefängnis malen können. Also da hat ihm seine Freundin damals Farben mitgebracht. Und dann ist er nach Buchenwald gekommen. Und das fällt ja manchmal, oder es wird jetzt wieder etwas mehr erzählt, sehr etwas schwierig nach der DDR-Geschichte, wo Buchenwald ja auch so ein staatstragendes Symbol sein sollte. Dort war er also auch im illegalen Lagerwiderstand engagiert. Also selbst in der Gefangenschaft war er dort aktiv und die haben halt probiert, solidarisch zu handeln, soweit sowas überhaupt möglich ist im Konzentrationslager.
Also wir können das sehen, Franz Ehrlich ist vor der Machtübergabe an die Nazis politisch aktiv, beteiligt sich ja auch an mehreren Streiks in Leipzig und er ist nach der Machtübergabe an die Nazis, also nach 1933, dann politisch aktiv. Also er geht in den antifaschistischen Widerstand, wird dafür inhaftiert und kommt dafür letztlich auch nach Buchenwald, wo er den Widerstand fortsetzt und eben in diesem illegalen Lagerkomitee halt irgendwie Teil ist, was ja die politischen Häftlinge gewesen sind, die versucht haben, so Solidarität untereinander zu organisieren. Nun ist ja der interessante Umstand, dass Franz Ehrlich dann eine Tätigkeit im Lager aufnimmt, nämlich im Baubüro Buchenwald. Wie kann man sich das vorstellen? Was konnte er in diesem Baubüro da machen, in Buchenwald?
Also wie er genau da reingekommen ist, da gibt es natürlich auch verschiedene Erzählungen. Er war erst im Steinbruch in Buchenwald und das ist also im Steinbruch, das haben auch sehr viele nicht überlebt, die Arbeit dort. Das ist also eine unglaublich harte Arbeit, man kriegt schlechtes Essen und so weiter. Er hat dann es geschafft, eben seine Fähigkeiten bemerkbar zu machen und so ins Baubüro zu kommen, was zu der von Buchenwald. Buchenwald wurde also, ja, 1937 waren die in der Aufbauphase noch und die waren stark überfordert und unterbesetzt und er hatte die Ausbildung quasi und konnte so sich da nützlich machen und somit sein Überleben sichern. Das ist ein paradoxer Zustand, dass er natürlich quasi sein eigenes Lager gebaut hat mit, ja, also er ist dann in dem Baubüro, da konnte er dann auch außerhalb wohnen. Anfänglich ist er aus dem Lager in das Büro gegangen immer und hat dort aber auch natürlich eine bessere Verpflegung bekommen und hat, wie er das sein ganzes Leben lang gemacht hat, sehr, sehr viel konstruiert, gezeichnet. Also da kann man vermuten, dass er doch sehr, sehr viel von dem ganzen Lager gebaut hat, also und gestaltet hat. Also das geht bis zu Kerzenleuchtern und Möbeln für die SS-Villen. Und bei allen diesen Sachen lässt sich irgendwie auch eine Spur zum Bauhaus verfolgen oder man kann sogar sagen, eine Linie findet sich in seinem gesamten Schaffen. Und das ist natürlich erstmal komplex zu verstehen. Ich finde, dass es zum Beispiel bei anderen Architekten, also er war ja als Gefangener, es gibt aber auch Fritz Ertl, der Auschwitz mitgebaut hat und dafür also ziemlich früh beim Auschwitz-Prozess, also ein Bauhäusler, Fritz Ertl, der auch dafür nicht verurteilt wurde, bei Franz Ehrlich fällt es eben auf, dass er immer wieder, also man kann sagen, so fast subversiv Stilelemente vom Bauhaus einfließen lässt in diese Arbeit. So wie wir das eben erwähnt hatten, der Schriftzug beim Lagertor.
Du hast schon angedeutet, wie komplex das ist, und ich finde tatsächlich, es ist eine Situation, die man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann. Man ist auf der einen Seite in diesem Lager und auch im Widerstand zusammen mit anderen Leuten in diesem Lager. Man kommt dann in eine irgendwie privilegierte Situation in so einem Baubüro, wo man eine bessere Verpflegung bekommt als seine Mithäftlinge. Und du sagst jetzt, ja, es ist sozusagen auch, man kann Sachen als subversiv lesen, die er gemacht hat, indem er eben ja sozusagen moderne oder Bauhausformelemente da in die Sachen mit einfließen lassen hat, die er fürs Lager ja gestaltet hat. Und du hast auch gesagt, er hat im Grunde sein eigenes Lager, in dem er saß, mitgebaut. Und das ist irgendwie eine Situation, wo ich sagen würde, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Die andere Sache ist nun, wir hatten den Schriftzug schon angesprochen, jedem das Seine. Und daran kann man ja vielleicht so ein bisschen aufdröseln, was es eben bedeutet. Weil jedem das Seine in einer Schrift, die irgendwie Anleihen hat an eine Bauhausschrift, die auf jeden Fall eine modernere Schrift ist, wo es ja immer das Klischee gibt, die Nazis haben diese Frakturschrift verwendet. Und das steht auch heute noch irgendwie so für dieses ewig gestrige Nationalsozialistische, wo ich mich frage, tja, was konnten denn die Nazis damit anfangen? Und wenn es ein subversiver Akt wirklich war, ja, warum war das dann am Lagertor? Also es ist irgendwie schwierig zu verstehen, finde ich.
Ja, also das geht mir auch so. Und erstmal, also wie ich vorhin erwähnt habe, natürlich ist die, also ich finde, es ist ein Paradox, aber die Moderne ist eben Faschismus, wie ich so habe ich es genannt. Und Adolf Hitler war jetzt kein großer Fan der gebrochenen Schrift und hat sich eigentlich auch für serifenlose Schriften eingesetzt, also nicht diese Frakturschriften. Und von daher, das passt schon zusammen. Oder wenn wir einen Blick nach Italien werfen oder wie sich die Futuristen dort eingebracht haben, das ist ja absolut modern. Ja, also nicht unbedingt fortschrittlich, aber modern. Und dennoch lässt es einen innehalten, wenn man jetzt dieses Lagertor so sieht. Ja, und das, ich finde es halt ein starkes Symbol, ja, was einen einfach zum Nachdenken bringen kann, finde ich.
Ja, der Faschismus ist modernefähig, das wäre es quasi dann auch noch umgedreht, was man eben ergänzen könnte. Ja, das ist interessant, und interessant ist dann ein bestimmter Ort, den Franz Ehrlich auch mitentworfen hat, nämlich die Bärenburg. Also das ist in Buchenwald ein Zoo gewesen, wo es eben auch ein Bärengehege gegeben hat in diesem Zoo. Und das ist ja auch was einem wie diese anderen Sachen auch erschrecken lässt. Es gibt auf der einen Seite ein Gefangenenlager, wo es das Konzept Tod durch Arbeit gibt und wo Leute unter grausamsten Bedingungen leben müssen. Und dann gibt es daneben direkt in Sichtweite für die SS-Leute, die dort auch leben in unmittelbarer Nähe. Für die gibt es dort ein Zoo, und es gibt in diesem Zoo ein Bärengehege. Nun hat Franz Ehrlich dieses Bärengehege mitentworfen. Wie kam es denn dazu? Und ja, sozusagen, was ist die Geschichte hinter diesem Gehege?
Nun, es gab quasi ein Befehl vom Gauleiter, oder ich glaube sogar Goebbels hat es mal angeregt, dass man dort ein Zoo einrichtet. Also das ist schon mal absurd, aber auch nicht unlogisch. Also ich meine, es steht eigentlich für die Perversion nochmal des Faschismus. Und also ein Freizeitbereich für die Familien der SS. Man vergisst ja oft, dass diese Konzentrationslager ja auch Ausbildungsstätten waren für die SS und die Leute dort gelebt haben. Ja, also das da in Buchenwald, da war eine richtige Stadt, wenn man das so sehen will. Ja, also auf der einen Seite waren die Häftlinge eingepfercht, aber das waren ja auch sehr viele. Und dann die SS, und die hatten Freizeitbereiche. Also Franz Ehrlich hat auch das SS-Casino gebaut. Also das ist sonderbar, aber was auch erschreckend ist, dass der Zoo ja auch für die Familie war, aber Weimarer Bevölkerung ist da auch hingegangen. Und man konnte Eintritt zahlen. Waren jetzt nicht so unglaublich viele, aber es gab auch Souvenirhefte, wenn man das, so kleine Fotohefte, wo dann eben auch die Tiere zu sehen waren. Es gab auch Affen dort. Und was man nun gut beim Besuch oft vergisst oder nicht wahrnimmt, oder es überfordert einen, diesen Zoo dort zu sehen. Und ich hatte den lange vergessen. Also ich bin einfach mal dran vorbeigegangen, und das hat eine sehr eigenwillige Architektur, wo die Bären dann halt spielen können. Eine Burg, kann man sagen. Und die ist tatsächlich, ich glaube, es sind 15 Meter zum Lagerzaun, ja, also zum Stacheldraht. Und die Bernburg wiederum ist von Stacheldraht umgeben. Und mir ging es, wie ich jetzt erwähnt hatte, so, dass ich so erschlagen war von dem Ganzen, dass ich gedacht habe, gut, da ist halt ein Bärengehege. Und da hat man erstmal nicht weiter nachgedacht. Und das ist halt das Überbleibsel von diesem Lagerzoo, der auch noch so eine Falkenburg hatte, also die an einer anderen Stelle war. Und das fand ich also sehr interessant zum Anlass zu nehmen, sich damit genauer zu beschäftigen. Denn wenn man einen Blick auf Pläne wirft von dieser Bärenburg oder dem Bärenzwinger, obendrauf guckt, sozusagen, dann stellt man eindeutig Parallelen fest zu Franz Ehrlichs Malerei zum Beispiel. Das sind also geometrische, ineinandergreifende Formen und die lassen sich wirklich in seinen Gemälden wiederfinden, die auch schon in der DDR noch wieder gezeigt wurden, in der Galerie am Sachsenplatz. Und das fand ich spannend, also wie das passiert. Und da fragt man sich, wie ist er darauf gekommen? Ist das ein subversiver Akt oder hat er einfach diese Formen drin im Kopf und bringt sie zu Papier? Und auf einmal wird quasi seine Zeichnung, seine Malerei dreidimensional. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn ich probiere das zu beschreiben, die Bären hatten sozusagen ja ein Spielgehege, was aus mehreren, ja, ich nenne das mal mit Absicht jetzt Bewegungsbahnen besteht, also ineinandergreifende Wendel, spiralenartig muss man sich das vorstellen, äußerst ungewöhnlich für Bärengehege damals, die eben nicht so organische Formen hatten und die ein Spiel ermöglichen. Ja, also oft waren Bärengehege so, dass man runtergeguckt hat und der Bär ist vielleicht hochgekrabbelt an einem Baum, aber mehr gab es da oft nicht. Und allein schon das ist wieder avantgardistisch als Tiergehege, also ein ganz sonderbar und natürlich paradox wieder mal, was Franz Ehrlich da gebaut hat. Da konnte man es sozusagen den Bären gut gehen lassen. Und wenn man genauer hinguckt, das ist uns aufgefallen, auch an der Uni, gibt es durchaus Parallelen zu Totaltheaterentwürfen oder Theaterentwürfen, die am Bauhaus angefertigt wurden. Dazu muss man sagen, dass Franz Ehrlich in der Bühnenwerkstatt gearbeitet hat und auch für Walter Gropius eben ein Modell für ein, so wurde es auch genannt, Totaltheater gebaut hat. Das war also im Auftrag von Erwin Piscator. Das Theater wurde so nicht umgesetzt. Aber Franz Ehrlich hat sich intensivst mit diesen Theaterideen am Bauhaus beschäftigt. Ja.
Genau, ja, interessante Bezüge und was diese Widersprüchlichkeit und die Paradoxie auch noch mehr auf den Punkt bringt. Nun hat ja Franz Ehrlich den Nationalsozialismus überlebt. Es ist ja irgendwie auch interessant, also er unterlag ja auch irgendwie so einem Erpressungsverhältnis gegenüber diesem Leiter da von diesem Baubüro in Buchenwald. Also er hatte ja dann auch Freigang in Weimar und blieb aber an das Lager eben gebunden und ist nicht sozusagen vollständig entlassen worden, auch nachdem seine Haftzeit eigentlich schon vorbei gewesen ist. Okay, also das sind sozusagen Lebensgeschichten nach 1945. Deutschland ist geteilt, DDR ist nach dem eigenen Selbstverständnis ein antifaschistischer Staat. Vielleicht das auch nur noch als Ausblick. Wir werden in unserem Magazin über das Bauhaus auch ausführlich über Bauhaus in der DDR sprechen. Wie erging es denn dann so jemanden wie Franz Ehrlich in der DDR?
Ja, er hatte, glaube ich, schon immer den Wunsch, dass eine Schule zu gründen oder zumindest auch in die Lehre zu gehen. Also er wollte den Bauhausgedanken fortführen. Grundsätzlich wollte er produzieren und das hat er immer probiert. Er ist nicht ganz so akzeptiert worden am Anfang. Das hat ein paar Jahre gedauert und dann durfte er auch mal bauen. Also dieses Funkhaus, das ist auch, das muss man sehen, das ist kurz bevor es fertig war, ist es erstmal abgebrannt. Und in kürzester Zeit wurde es wieder leicht verändert aufgebaut. Und das ist auch, der Franz Ehrlich muss da Nächte durchgemacht haben. Und auch hier wieder bei dem Funkhaus hat er auch die Möbel mitentworfen. Ja, also so, ich würde ihn eigentlich fast als was wir ein Arbeitstier bezeichnen, der ganzheitlich aber die ganze Zeit denkt. Also es ist, und das ist ja, das will man ja eigentlich von Architekten, dass sie den Raum immer komplett mitdenken und probieren auch für den Menschen zu bauen.
Also ja, das Funkhaus in Berlin, auch interessant, dass das eben von Franz Ehrlich ist, weil es ja heute noch ein bekanntes Gebäude ist und auch gerade irgendwie so in einer Szene von experimenteller Musik bekannt ist als ein Haus, das eine besonders gute Akustik haben soll. Das ist also auch ein Vermächtnis von Franz Ehrlich, der ja vielleicht, also auch interessant, dass er ja so eine Tätigkeit für die Stasi auch noch hatte. Also auch da gibt es vielleicht noch interessante Sachen auch noch zu entdecken oder da hat man sozusagen Anlässe, sich mit so einem Leben ausführlicher auseinanderzusetzen. Und ausführlich auseinandersetzen kann man sich mit Franz Ehrlich oder man kann jetzt noch mehr nachlesen, wenn man jetzt neugierig geworden ist, in dieser Broschüre, die ich erwähnt hatte. Das ist jetzt eine Broschüre, da geht es nicht nur um Franz Ehrlich. Vielleicht kannst du dazu noch so ein paar Worte sagen, was ihr da gemacht habt.
Ja, also die ist aus einem Kurs heraus entstanden, der hieß Ein Bauhaus am Buchenwald, wo wir uns hauptsächlich mit der Bärenburg beschäftigen wollten. Das im Zuge tatsächlich dieses Bauhausjahres, wo es natürlich in Thüringen wird überall Bauhausarchitektur gesucht. Es gibt nicht viel und es gibt vor allen Dingen nicht viel, die von nicht NS-konformen Bauhäuslern gebaut wurde. Und ja, wir wollten damit auch ein bisschen provozieren und probieren, dieses Bärengehege oder ja, was und das Lagertor zum Beispiel als ein Stück Bauhausarchitektur lesbar zu machen und gleichzeitig ja zum Nachdenken und anzuregen und auf die Komplexität der Shoah hinzuweisen. Nun ist es so, dass in Buchenwald selber kein Bauhäusler ermordet wurde. Natürlich gab es andere Freunde, Verwandte von Bauhäuslern, die dort ermordet wurden. Und da eignet sich halt Weimar, Weimar nenne ich immer so gerne die Stadt der Dichter und Henker, da eignet sich Weimar eigentlich ziemlich gut, das zumindest